Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns heute auch mal mit einem Psalm befassen. Aber zuvor erlaubt es mir, dass ich vielleicht mal einige grundsätzliche Gedanken sage zum Buch der Psalmen, zum Buch der Psalter. Das Buch der Psalmen, ich denke, da sind wir uns sicherlich alle einig, ist mit seinen insgesamt 150 Psalmen ist sicherlich schon eine unglaubliche Schatzkammer. Und natürlich, das wissen wir, ist es wie jedes andere im Kanon aufgenommene Buch, wie jeder andere im Kanon aufgenommene Brief göttlich inspiriert, ganz klar. Was beeindruckt bei dem Psalm, dass es ein, ja, wie soll man sagen, dass es ein Buch darstellt, in dem also alle Gefühlsregungen der menschlichen Seele wirklich angesprochen werden. Nicht, ob das Kummer, Sorgen, Zweifel, Niedergeschlagenheit, Befürchtungen, Ängste oder Schrecken sind, vieles andere mehr. Und dennoch, das stellen wir ja immer wieder fest, und dennoch werden also all diese menschlichen Erschütterungen immer wieder durchbrochen mit Lob und Dank und Anbetung. Aufgrund der Hoffnung, aufgrund der Glaubensgewissheit, aufgrund der ewig unveränderlichen Treue unseres Gottes. Der durch Glauben Gerechtfertigte wird also aus der Finsternis zum Licht geführt, der Gottlose wird jedoch im Gericht enden. Und natürlich wird keiner von uns die Psalmen zum ersten Mal aufgeschlagen haben, das sicherlich nicht. Viele haben sicherlich gute, wenn nicht sogar sehr gute Erfahrungen mit dem Psalm gemacht, mit diesem Buch des Alten Testamentes. Und wie wichtig die Psalmen sind, das sieht man ja allein auch schon daran, dass, wenn es eine alleinige Ausgabe des Neuen Testaments gibt, meistens auch die Psalmen mit dran gehängt werden. Haben wir ja sicherlich schon festgestellt. Und diese 150 Psalmen, wie wir vorhin schon am Anfang sagten, gehören sicherlich zu unserem großen Schatz, aber das müssen wir auch sehen, in allererster Linie ist es wirklich ein Schatz Israels. Und wenn man sich mal überhaupt die Mühe macht, ich liebe die Psalmen, wenn man sich überhaupt mal die Mühe macht, die Psalmen eindeutig zu studieren, dann wird man auf eine Fülle von Themen stoßen, die wir natürlich jetzt hier nicht alle aufzählen können, aber ich möchte nur mal so die wichtigsten Themen aufzählen, die in dem Buch der Psalmen da angesprochen werden. Natürlich geht es in vielfältiger Weise um den lebendigen Gott. Er wird geehrt, er wird gepriesen, er wird als der Schöpfer, als der König, als der Herr der Geschichte dementsprechend also auch geehrt und gepriesen. Und er wird eben angesprochen als der Retter, als der Richter, ja, und auch eben als der Führer seines Volkes. Und wir leben, wir kommen von ihm, wir leben durch ihn und wir gehen auch wieder zu ihm. Und als nächstes bestimmt natürlich das Wort Gottes, die Psalmen. Nehmt man nur den längsten Psalm, den Psalm 119 mit seinen 176 Versen. Und da geht es um eine einzige Sache, was nämlich das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist Wahrheit, das Wort Gottes ist Erquickung, das Wort Gottes ist Unterweisung, das Wort Gottes ist Trost, das Wort Gottes ist Licht und so weiter und so fort. Und das dritte Stichwort, was ich nennen möchte, ist natürlich das Volk Israel selbst, nicht das, dem wir immer wieder in dem Psalm begegnen, nicht in seiner Auserwählung, in seinen Festen und vor allen Dingen auch in seiner Leidensgeschichte. Eine ganz große Rolle spielt der Glaube, das heißt das Vertrauen zu dem lebendigen Gott, die grundsätzliche Beziehung eines Menschen zu ihm. Die spielt also eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Psalmen und der einzelne Beter, ob er nun König ist oder Priester oder das ganze Volk kommt zu dem lebendigen Gott. Und das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, die Psalmen, sie sind voll von ganz normalen menschlichen Lebenserfahrungen, die bis in unsere Zeit hineinsprechen, obwohl die Psalmen schon circa 2.500 bis 3.000 Jahre alt sind. Und auch das Heil spielt eine wichtige Rolle in dem Psalm. Das Heil, das Gott also endzeitlich wirklich rettend hineinwirkt in sein Volk, dass er hineinwirkt in die Völker. Ja, und das Letzte, was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf und was eben die Psalmen immer wieder so faszinierend macht, ist, sie sind voll von Jesus Christus. Sie sind voll von Jesus Christus. Er selbst ist die Erfüllung, ja, so muss man sagen, der gesamten Psalmen. Und diese 150 Psalmen, das wissen wir auch, sie sind kein monolithischer Block, sondern es ist auch interessant, so wie es 5 Bücher Mose gibt, so hat man auch die Psalmen in 5 Bücher eingeteilt. Man kann natürlich auch anders vorgehen, man kann die Psalmen auch anders sortieren, je nachdem, worum es gehen soll. Und wir wissen das, es gibt Dankpsalmen, es gibt Bußpsalmen, es gibt Lobpsalmen, es gibt Geschichtspsalmen, Messiaspsalmen, was weiß ich, Halleluja-Psalmen, Wallfahrtspsalmen, wie sie alle heißen. Nicht? So können wir natürlich die Psalmen auch sortieren. Und was auch noch interessant ist, die Psalmen haben auch einen Rahmen. Am Anfang steht nicht umsonst der Psalm 1. Und wir lesen darin zum Beispiel wohl dem, der. Also glücklich zu nennen, glücklich zu schätzen ist der Mensch, der zum Beispiel an den Wasserbächen gepflanzt ist. Nicht, da geht also die Tür, da geht also das Tor der Welt zum lebendigen Gott weit auf. Und am Ende steht nicht von irgendwie oder von selbst dieser 150. Psalm. Das heißt, die ganze oder die gesamte Heilsgeschichte des lebendigen Gottes endet mit diesem einen Satz: alles, aber auch wirklich alles, was Odem hat, lobe den lebendigen Gott, lobe den Herrn. Und jetzt, was die Vorbemerkung anbetrifft, noch eine interessante Frage: Wie liest man eigentlich die Psalmen? Vielleicht ist das eine Frage, die euch überrascht, aber wie liest man eigentlich die Psalmen? Man liest sie erstens im Verständnis für das Volk Israel. Wir hatten ja vorhin am Anfang gesagt, zuallererst ist es ein unglaublicher Schatz für das auserwählte Volk, für das Volk Israel. Also erstens im Verstehen für das Volk Israel. Zweitens, ganz, ganz wichtig, lesen wir es auch im Wissen, dass unser Herr Jesus Christus eben nicht nur die Erfüllung der Psalmen ist, sondern dass er sie alle gekonnt, dass er sie alle gekannt hat und ich sage das mal jetzt ganz mutig, dass er sie auch alle gebetet hat. Sollte diese Aussage nicht stimmen, gut, ist es auch nicht tragisch. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Und drittens, das ist natürlich selbstverständlich, lesen wir die Psalmen natürlich auch für uns. Es ist Gottes Wort, wir haben es heute vor uns liegen, also auch was das Alte Testament betrifft, lesen wir die Psalmen natürlich auch für uns. So liest man eigentlich die Psalmen, in dreifacher Hinsicht, nicht? Einmal im Verstehen für das Volk Israel, einmal im Wissen um unseren Herrn Jesus Christus und natürlich selbstverständlich für uns. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Das wollen wir jetzt mal austesten und dann nehmen wir uns mal einen Psalm vor. Das ist kein langer Psalm, der hat mal gerade 9 Verse. Und zwar, wer das gerne im Stillen mitlesen möchte, es ist der Psalm 113. Der Psalm 113. Dieser Psalm 113, auch vielleicht noch die eine oder andere Erwähnung, der steht dann nicht so einfach im luftleeren Raum, sondern er gehört zu einer Gruppe. Und zwar zu der Gruppe der sogenannten kleinen Hallel- oder auch Halleluja-Psalmen. Es gibt auch noch die großen Halleluja-Psalmen, das sind ausgerechnet die letzten 5, 146 bis 150. Und diese kleinen Halleluja-Psalmen, das sind diese Psalmen 113 bis 118. Und wir lesen heute mal den 113. Psalm. Da hören wir Folgendes. Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volks, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir jetzt Dank sagen, dass du mitten unter uns bist. Und wir dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt, dass du uns sagst, was wir da für die kommende Woche mitnehmen dürfen in für unser persönliches Leben. Und so wollen wir dir auch heute alle Ehre geben, allen Lob, allen Preis, allen Ruhm und allen Dank. Amen. Da stellt sich, jetzt gehen wir natürlich so vor, wie wir vorhin gesagt haben, dass wir zunächst mal diesen Psalm lesen für das Volk Israel. Und da stellt sich natürlich die Frage, bekommen wir, was diesen Psalm 113 betrifft, bekommen wir etwas über die Umstände mitgeteilt, nicht warum dieser Psalm seinen Platz und seine Bedeutung in diesem ganzen Buch der Psalter also bekommen hat. Und wir alle wissen, dass Umstände, in denen etwas gesagt wird, dass sie ganz stark bestimmen, wie dieses Gesagte auch wirkt. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Stellen wir uns mal diesen Satz vor, ich bin ein Berliner. Und stellen wir mal vor, diesen Satz sagt also jemand, der schon, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahre in Berlin wohnt, dann ist das natürlich ein ganz banaler Satz. Wenn aber ein amerikanischer Präsident zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort, nämlich damals in Berlin und damals in Zeiten des Kalten Krieges, diesen Satz sagt, ich bin ein Berliner, dann hat das sicherlich weltpolitische Bedeutung. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, nehmen wir diesen kleinen Satz, ich kann nicht anders. Wenn du diesen sagst zu mir, sagst, ich kann nicht anders, dann klingt das in keinster Weise irgendwie dramatisch. Wenn aber ein Reformator nicht vor einem Kaiser diesen Satz sagt, ich stehe hier und kann nicht anders, ja, dann ist das auch kirchengeschichtlich, ist das sicherlich schon stark bestimmend. Nehmen wir noch ein allerletztes Beispiel. Nicht, es ist sicherlich ein anderer Geschmack eines Textes, ob nun ein Liebesbrief an einem lauen Maiabend gelesen oder am Grab gelesen wird. Es ist derselbe Text, aber es ist eben halt ein großer Unterschied, ob ich mit großer Freude und großen Emotionen solch einen Liebesbrief lese oder ob ich ihn mit Trauer, tiefen Schmerz am Grab lesen muss. Das ist ein großer Unterschied. Also Umstände sind ganz, 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 ganz entscheidend, ganz bestimmend für das, was da gesagt wird. Und jetzt diese Frage, bekommen wir also jetzt, was diesen Psalm 113 betrifft, bekommen wir jetzt wirklich etwas über diese Umstände mitgeteilt? Nicht also, wann dieser Psalm überhaupt gesungen oder gesprochen worden ist, wann zum ersten Mal und wie gesagt, wie er seinen Platz und seine Bedeutung in diesem Buch der Psalter gefunden hat. Und es beginnt zunächst mal etwas enttäuschend, denn wir wissen überhaupt nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat. Wir wissen auch nicht, wann er zum ersten Mal gesungen oder gesprochen worden ist. Das alles bleibt im Dunkeln. Was wir jedoch entdecken, ist der Umstand, dass dieser Psalm 113 seinen Platz und seine Bedeutung ja am Passafest eben gefunden hat. An diesem Fest, an dem der Psalm 113 also gesprochen wurde. Und wir wissen alle, Passafest nicht, das war der Tag oder war das Fest, an dem sich das Volk Israel erinnert, wie es also in der 10. Gerichtsplage durch die Blutspuren des Passahlammes da an den Türpfosten gestrichen, nicht da vor dem Gerichtsengel bewahrt wurde und wie es eben in der Nacht des Wachens aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt worden ist. Und da singen sie diesen Psalm, nicht Halleluja, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn und so weiter. und vor allen Dingen auch diesen Vers, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Schmutz, und bringen damit wirklich zum Ausdruck, dass der lebendige Gott zugunsten, ja, der Schwachen, zugunsten der Geringen wirklich gehandelt hat, dass er es eben nicht zugelassen hat, dass das Volk, dass sein Volk im Schmelzofen Ägyptens unterging, dass eben Mose nach ca. 430 Jahren das Volk da herausgeführt hat aus der Sklaverei. Und wir wissen alle, es hätte ansonsten keine Chance gegeben für dieses Volk, nicht sich aus der Umklammerung des Pharaos und seiner militärischen Macht zu befreien. Also hier hat ein Sklavenvolk, ja, hier hat es wirklich sein Lied gefunden, und deswegen singen sie auch, das haben wir ja vorhin gehört, deswegen singen sie auch voller Inbrunst nicht: Wer ist wie der Herr, unser Gott? Wer ist wie der Herr, unser Gott? Und liebe Geschwister, wenn wir das alles berücksichtigen, wenn wir so diesen Psalm für das Volk Israel lesen, nicht, dann ist ja nicht nur die ganze ägyptische Geschichte, sondern dann ist die Geschichte Israels überhaupt, ist wirklich eine Geschichte, ja, der Erniedrigung, der Demütigung, der Unterdrückung bis in unsere Zeit hinein. Und zur Geschichte der Erniedrigung, der Demütigung gehört nicht nur, auch ganz wesentlich, die absolute Katastrophe des Dritten Reiches, sondern auch die vielen, vielen Jahrhunderte der Unterdrückung dieses Volk allein im europäischen Raum bis hinein in die russischen Pogrome. Und wie oft hat dieses Volk das erlebt, dass es wirklich zu den Geringen und zu den Unterdrückten, zu den Schwachen gehört. Und das Volk erlebt, dass dieser Gott handelt. Damals, wie auch er in Zukunft handeln wird. Obwohl dieses Volk momentan, ja, man muss es schon so sagen, momentan wirklich einen Dämpfer erlitten hat, dass Gott ihnen, ja, mit diesem grausamen Massaker am 7. Oktober, dass er ihnen klar gemacht hat, es geschieht eben nicht durch eure militärische Macht und durch euer Heer und durch eure Stärke, denn es soll allein durch meinen Geist geschehen. Und interessant fand ich eine Aussage von dem israelischen Verteidigungsminister, der also wenige Tage nach diesem Massaker oder wenige Tage nach diesem 7. Oktober gesagt hat: Der Krieg, der jetzt beginnt, ist kein normaler Kampf, sondern es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Gut, mehr hat er nicht dazu gesagt. Aber wir wissen ja, wie das zu verstehen ist, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und man kann nur hoffen, dass das bis in die oberen Ebenen wirklich verstanden wird, dass sie wirklich verstehen, es gibt nur noch einen Verbündeten, wirklich einen Verbündeten, einen Helfer, das ist Jahwe, das ist der lebendige Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber dieses Volk hat es damals erlebt, die Hilfe Gottes, und wird diese Hilfe Gottes auch wieder erleben. Und wenn man sich wirklich einmal die Mühe macht und diese Gruppe von Psalmen liest, 113 bis 118, wo wir gesagt haben, das gehört zu einer Gruppe, dann entdecken wir wirklich, dass sie wie ein heilsgeschichtliches Kompendium sind, also wie eine kurze Zusammenfassung der Heilsgeschichte Israels. Ganz hochinteressant, wenn man sich mal mit diesen wenigen Psalmen also befasst. Nicht, das ist also der erste wichtige Umstand, den wir da kennenlernen, nicht Passafest, nicht an dem Tage, wo immer wieder dieser Psalm, dieser 113. Psalm also gesungen oder gesprochen wird. Aber wir kennen noch einen weiteren Umstand, und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir lesen diesen Psalm nicht nur im Verstehen für das Volk Israel, sondern wir lesen ihn auch im Wissen, dass unser Herr Jesus Christus die Erfüllung auch dieses 113. Psalm ist. Und wir wissen, je nachdem, was Sie für eine Bibelübersetzung haben, wissen wir, wann Jesus diesen Psalm gebetet hat. Wir wissen zwar nicht, wie oft er ihn gebetet hat, aber dass er ihn gebetet hat, Es gibt nämlich in manchen Bibelübersetzungen eben diesen Hinweis, dass er wirklich diesen Psalm und auch die nachfolgenden Psalmen da 114 bis 118 also gebetet hat. Und wir wissen es, weil es eben halt das Neue Testament sagt. Und zwar an dem Abend, an dem er das Abendmahl eingesetzt hat, eben an dem Abend von Gründonnerstag. Als Judas Iskariot den Saal verließ und losmarschierte, um Jesus zu verraten, und Jesus wenige Stunden später am Nachmittag des Karfreitags hingerichtet wurde, da lesen wir an dem Abend eben zuvor, lesen wir im Matthäus-Evangelium, dass er, also Jesus Christus, aus dem Saal hinausgegangen ist Richtung Gethsemane. Und dann heißt es in Kapitel 26, Vers 30, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und es gibt manche Bibelübersetzungen, die da auf diesen Psalm 113 hinweisen, dass er da diesen, oder das zusammen mit den Jüngern, dass sie dann diesen Psalm also gesungen oder gebetet haben. Und wenn man das weiß, liebe Geschwister, wenn man das weiß, dann liest man diesen Psalm natürlich nochmal ganz anders. Dann liest man ihn ganz anders, besonders wenn wir diesen Vers lesen, dass Gott den Geringen aus dem Schmutz, aus dem Staub aufrichtet. Dann ist nämlich der Geringe, der plötzlich da vor einem steht, nicht mehr das Volk Israel, sondern niemand anders als unser Herr Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, der ein paar Stunden später, da mit der Dornenkrone auf dem Haupt zusammengeschlagen wird, nicht dem, der das Kreuz auferlegt bekommt, den man da zum Hügel Golgatha hinzerrt, um ihn dort wirklich hinzurichten. Und dann ist Jesus Christus nicht nur der, liebe Geschwister, nicht nur der, der von der Höhe aus, der ja oben thront, auf unser Elend hinabsieht, sondern in die Tiefe da hinabsieht, sondern dann ist er auch selber derjenige, der in diese Tiefe, in diese menschliche Tiefe da wirklich gekommen ist und somit diese Position eingenommen hat. Und dann ist unser Herr Jesus Christus auch das Passahlamm, nicht, der sein Leben gelassen hat für dich, für mich, für deine Schuld, für meine Schuld, der alles da abgegeben hat. Und im Psalm 113 leuchtet ganz groß der Christus-Hymnus auf, aus Philipper 2 ab Vers 1. Und da heißt es ja so ziemlich am Ende, bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Liebe Geschwister, tiefer ging es für den Herrn nicht. Tiefer ging es nicht. Und so heute am grünen Donnerstag hat Jesus gebetet, du wirst den Geringen aus dem Staub wieder aufrichten, du führst ihn heraus, nach Karfreitag kommt Ostersonntag. So hat es der Herr gebetet. Also, wir lesen den Psalm im Verstehen für das Volk Israel, wir lesen den Psalm im Wissen, dass unser Herr Jesus Christus auch die Erfüllung dieses 113. Psalm ist. Und wir lesen natürlich auch diesen Psalm für uns. Also wir lesen ihn jetzt nicht mehr wie das Volk Israel, die ihre eigene Lesung da über das Passafest hatten. Wir können zwar gedanklich daran teilnehmen, aber sie haben halt ihre eigene Geschichte. Und wir sind natürlich auch, das ist natürlich selbstverständlich, das bräuchte man eigentlich gar nicht zu erwähnen, wir sind natürlich auch nicht in der Weise mit Jesus identisch, nicht was den grünen Donnerstagabend betrifft, nicht als er hinabgestiegen ist. Wir sehen ihn zwar und wir wissen um den Hinabgestiegenen, zweifelsohne, und natürlich sind auch unsere Umstände weniger dramatisch als eben der Umstand, der zum Passafest führte und der Umstand vom grünen Donnerstagabend in Verbindung mit dem Kreuzestod und der Auferstehung. Aber was ist es denn, liebe Geschwister, wenn wir Jesus, Leute, diesen Psalm im November 2023 lesen? Was ist das jetzt? Was ist jetzt wirklich wichtig für uns, wenn wir diesen Psalm lesen? Und ich denke, dieser Psalm hilft uns zuallererst, dass wir wieder einmal die Größe Gottes vor Augen gestellt bekommen. Dass wir wieder einmal begreifen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, mit dem wir da unterwegs sind. Nicht, wie sollen wir ihn loben, wie sollen wir ihn ehren, wie sollen wir seinen Namen rühmen, wenn wir nicht wissen, wer er wirklich ist, wie groß und wie mächtig er ist. Und dazu hilft uns dieser Psalm. Dazu hilft uns besonders dieser Vers 2, wenn es da heißt, gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Also unser Gott hat eine zeitliche Dimension, ja, die ist schon überragend, liebe Geschwister. Nicht wie klein und kurz, nicht ist unser Leben. Wie schnell laufen die Jahrzehnte ab? Eine Generation nach der anderen. Und es gibt nur einen, der von sich sagen kann, ich bin das A und O, ich bin der Anfang und das Ende. Und kein Mensch kommt in irgendeiner Weise, irgendwann in der Zeitachse an diesem lebendigen Gott vorbei. Es gibt keine Zeit, liebe Geschwister, an der es diesen Gott nicht gäbe. Ja, man kann sogar sagen, er ist sogar jenseits aller Zeiten. Nicht ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Die große Gottesvorstellung aus 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, die wir alle kennen. Nicht, was für ein Gott! Und das muss man sich mal wieder vergegenwärtigen, liebe Geschwister. Und nicht, wir haben es doch alle schon mitbekommen, wie die Großen, wie die Mächtigen, wie die Einflussreichen in Politik, Kultur, Gesellschaft, Sport, wie sie gekommen und wieder gegangen sind, oftmals inklusiv denkbar. Und wer war immer noch da und wer ist immer noch da? Unser Herr. Nicht? Du kannst ihn nicht abwählen, du kannst ihn nicht verstoßen, du kannst ihn nicht abschieben. Und zu dieser zeitlichen Dimension, liebe Geschwister, kommt auch die räumliche Dimension. Nicht? Wir lesen weiter, Vers 3. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Nicht? Dieser lebendige Gott füllt jeden Raum. Das ist kosmosumspannend, liebe Geschwister. Mehr geht nicht. Eine größere Ausdehnung bekommst du räumlich nicht hin. Unmöglich. Und neben dieser horizontalen Ebene wird dann auch noch die vertikale Ebene ins Visier genommen, wenn wir da in Vers 4 bis 6 lesen. Der Herr ist hoch über alle Welt, über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe. In alle Völkerwelten bis hinein, in alle Himmelswelten, also Plural Himmel, nicht ist unser lebendiger Gott präsent. Und lasst uns jetzt mal einen Moment bei diesem Vers 5 stehen bleiben, der ja da lautet, wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden. Und da war man der Meinung, dass dieses im Himmel und auf Erden recht gut da in diesen Vers 5 hineinpasst. Macht ja auch irgendwie Sinn. Nur muss man wissen, dass dieses im Himmel und auf Erden ursprünglich da gar nicht gestanden hat, sondern am Ende von Vers 6. Und dann lautet das Ganze nämlich so. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe und der herniederschaut in die Tiefe auf Himmel und auf Erden? Und da hat man sich auch gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht gehen. Nicht, denn wenn man kann ja nicht vom Himmel, also wenn man da oben sitzt, da oben thront, kann man ja nicht auf den Himmel schauen. Aber genau das ist der Gedankengang. Martin Luther hat das so wunderschön ausgedrückt. Ich zitiere ihn da mal wirklich wörtlich. Er hat das nämlich so gesagt. Weil er, also Gott, der Allerhöchste und nichts über ihm ist, mag er auch nichts über sich sehen. Mag auch nichts neben sich sehen, dieweil ihm niemand gleich ist. Muss er aus Not unter sich sehen, je tiefer jemand unter ihm ist, je besser er ihn sieht. Ja? Weil er der Allerhöchste und nichts über ihm ist, mag er auch nichts über sich sehen, mag auch nichts neben sich sehen. Dieweil ihm niemand gleich ist, muss er aus Not unter sich sehen. Je tiefer jemand unter ihm ist, je besser er ihn sieht. Also Gott muss immer herunterschauen. Nicht weil, und das ist ja der eigentliche Gedankengang des der eigentliche Gedankengang, weil über ihm nichts mehr ist. Und deswegen ist die ursprüngliche Fassung die bessere. Denn oben thront Gott in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe. Was ist in der Tiefe? Der Himmel und die Erde. Das heißt, dass es über diesem lebendigen Gott, bildlich gesprochen, eben kein darüber gibt. Nicht Gott kann nicht hochschauen, sondern nur herunterschauen. Und, liebe Geschwister, das müsste er nicht. Er müsste nicht herunterschauen auf unser Elend. Aber es ist eine der Marken unseres lebendigen Gottes. Bei Menschen sieht das ja oft anders aus. Die schauen selten herunter, sondern in aller Höhe so ein bisschen, immer etwas höher als die horizontale Ebene. Aber merken wir, liebe Geschwister, merken wir, was dieser Psalm 113 wirklich mit unserem Gottesbild dann auch macht, dass wir wieder ganz neu begreifen, nicht, dass wir ganz neu daran partizipieren, an dieser Vorstellung, nicht, an diesem Wissen, an dieser Gottesoffenbarung über unseren Gott, der nicht hochschauen kann, nicht neben sich schauen kann, bringt ihm auch nichts, weil ihm ja keiner gleich ist, sondern der nur runterschauen kann, wenn er also etwas sehen will, nicht kann er nur herunterschauen, denn über und neben ihm ist nichts, nur er, dieser lebendige Gott, dieser alleinige Gott in Raum und Zeit. Und macht euch mal die Mühe und lest mal heute Nachmittag Jesaja 40, nicht, da haben wir die große Aufzählung über den lebendigen Gott, wenn es da heißt, nicht, wer misst denn die Wasser mit der hohlen Hand? Wer fasst in den Himmel mit der Spanne? Nicht, hebt doch eure Augen auf in die Höhe. Wer hat denn dies alles geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Seine Macht, seine starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du dann, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Und liebe Geschwister, das heißt klipp und klar, alle, die irgendetwas zu sagen haben, alle Mächtigen, alle Autoritäten, alle Systeme, die uns in irgendeiner Weise bedrängen und beeinflussen wollen, sie sind immer unten, sie sind immer unter dem lebendigen Gott. Und das ist, was uns dieser Psalm wirklich auch vermitteln möchte, diese Größe unseres Gottes, dass sich bei uns eben nicht so ein Bild von Gott verfestigt, ja, der das so musealen Charakter hat. Nicht, dass man da steht so nach dem Motto, ja, da ist ja alles schön, wie die Menschen früher an den lebendigen Gott geglaubt haben und diese Geschichten sind ja wunderbar und faszinierend, diese Geschichten von Noah und Abraham und Mose und David und so weiter, aber das ist alles weit weg von meinem Leben. Das ist alles weit weg von meinem Leben. Gut, am Sonntag, da beschäftige ich mich ein wenig mit ihm, aber dann lege ich ihn wieder zur Seite und von Montag bis Samstag muss ich sehen, wie ich in meinem Leben durchkomme. Ja, liebe Geschwister, das hat mit Gott natürlich nichts zu tun. Das hat mit Gott natürlich nichts zu tun und birgt ein ganz großes Problem. Denn wenn ich solch im Bild gesprochen, solch einen kleinen Gott habe, ja, dann muss ich viel selbst machen. Dann muss ich wieder viel selbst machen. Dann ist er nicht mehr zuständig für die eigentlich wichtigen Dinge meines Lebens. Nicht, wo hat denn Gott dann noch etwas zu sagen? Wo hat er dann noch Autorität, geschweige denn das letzte Wort zu sagen, liebe Geschwister? Und da merke ich wirklich, dass der Psalm 113 mich in eine ganz andere Welt, mich in eine ganz andere Wirklichkeit hineinnimmt. Du bekommst diesen lebendigen Gott aus dem Weltgeschehen nicht heraus. Es gibt nichts in und auf der Welt, wo der lebendige Gott nicht seine Finger mit drin hat. Und so hat er sich eben nicht von der Ethik verabschiedet, auch wenn wir Menschen die Ethik anders sehen oder anders sehen wollen. Er hat sich in keiner Weise daraus verabschiedet. Nicht, und so hat er auch in meinem Leben, was ja letztendlich von ihm kommt, hat er natürlich das letzte und entscheidende Wort wirklich zu sagen. Und wie hat Jesus Christus so sinngemäß in seiner Bergpredigt gesagt, du wirst deiner Lebenslänge nicht eine Elle hinzufügen. da kannst du dich da auf den Kopf stellen, du wirst das nicht hinbekommen. Und dann stehe ich daneben und sage, danke Herr, das habe ich wieder ganz neu begriffen, das habe ich wieder ganz neu verstanden. Du schaust auf alles herab, auf unser Land, auf unser Volk, du schaust auf mich herab, auf mein Alter, auf meine Gesundheit oder auf meine Krankheit, auf meine Kinder, auf meine Zeit, auf meine Finanzen, auf alles schaust du wirklich herab. Und du hast in allem wirklich das entscheidende Wort, das letzte Wort zu sagen. Du allein bist zuständig, was mein Leben betrifft. Aber jetzt bitte nicht wieder in das andere, nicht in das andere Extrem rutschen, so in einen Fatalismus, so in eine Passivität. Denn auch da gilt, was die Bibel sagt aus Johannes 2, Vers 5, was er, Jesus Christus, euch sagt, das tut. Und all das, was wir selbst tun können, das möchte auch der Herr, dass wir es tun. Dass wir nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, es macht ja sowieso alles der Herr. Das ist das Erste, was wir mitnehmen dürfen, wenn wir den Psalm für uns selbst lesen, dass die Größe Gottes wieder sichtbar wird, uns wieder vor Augen gestellt wird. Bisher haben wir ja davon gesprochen, jetzt kommt nochmal Jesus ins Spiel. Bisher haben wir ja davon gesprochen, dass Gott nur herunterschauen kann. Ja, wir haben das ja versucht zu erklären. Anhand dieses Psalmes, das heißt also, es gibt keinen Ort, an dem ich in irgendeiner irdischen, bildlich gesprochen, in einer irdischen Tiefe bin, an dem mich der lebendige Gott nicht sieht. Was auch immer jetzt diese irdische Tiefe ist, ob es eine Krankheitsnot ist, eine Seelennot ist oder eine Beziehungsnot oder was auch immer. Aber jetzt kommt es noch besser, liebe Geschwister, denn jetzt hat der lebendige Gott den einen geschickt, der nicht nur in die Tiefe sieht, von oben herab in die Tiefe unser Elend sieht, sondern der selbst in dieser Tiefe war. Es gibt auch deshalb keinen Ort, an dem Jesus Christus nicht wüsste, wie es mir geht. Nicht, weil er selbst in der Tiefe war oder mal anders ausgedrückt, weil er durch und durch auch Mensch war. Nicht eine ganz weitere wichtige Entdeckung in diesem Psalm. Und es ist ja genau das, liebe Geschwister, es ist ja genau das, was sein Volk ja erlebt hat. Nicht 2. Mose 3, Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten. Gott hat also heruntergeschaut, hat das Elend gesehen. Und wir stehen daneben und sagen, ja, schön, und was jetzt? Wo kommt jetzt Hilfe her? Dann heißt es einen Vers weiter, und bin heruntergefahren, dass ich sie errette. Nicht auch, wenn der lebendige Gott wirklich seinen Sitz in der Höhe hat, er über alles erhaben ist, ist es in keiner Weise egal, was unten in der Tiefe, was unten also auf der Erde geschieht. Oder denken Sie an die Hagar, nicht diese Frau in der Abrahamsgeschichte, nicht mit all ihrer Not, nicht die da aus diesem Hause da wegrennt und irgendwo dann in der Wüste landet. Nicht? Und dann hat Gott auch heruntergeschaut, hat das Elend dieser Hagar gesehen. Ja, und was dann? Und dann ist er auch heruntergekommen in die Tiefe, indem er einen seiner Boten da geschickt hat zu der Hagar. Und dann hat die Hagar diesem lebendigen Gott diesen wunderschönen Namen gegeben, du bist der Gott, der mich sieht. Und wenn Gott sieht, dann nicht im Sinne von zur Kenntnis nehmen, im Sinne von wahrnehmen, sondern dann sieht er vor allen Dingen ganz besonders eben mit seinem Herzen. Nicht die absolute Liebe des lebendigen Gottes. Und das kommt ja hier in diesem Psalm 113, kommt das ja zum Ausdruck, besonders in dem Vers 7, diese Liebe Gottes, das ist der zweite wichtige Punkt. Nicht, wenn wir den Psalm für uns lesen, nicht nur die Größe Gottes sichtbar wird, sondern auch die Liebe des lebendigen Gottes zu uns. Da heißt es nämlich im Psalm 113, Vers 7, haben wir schon vorhin gelesen, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht die Armen aus dem Schmutz. Und da haben wir zwei wunderschöne Beispiele aus der Bibel, liebe Geschwister, wo dieser Satz ja förmlich mit Händen, förmlich mit aller Deutlichkeit zu greifen ist, nicht wo wirklich Geringe im Bild gesprochen emporgehoben worden sind. Zwei wunderschöne Beispiele, zwei Frauen haben das erlebt, liebe Geschwister. Nicht ein Beispiel aus dem Alten Testament, Hanna, nicht 1. Samuel-Buch, Kapitel 2, da heißt es in dem Vers 8, das ist also ein Auszug aus Hannas Lobgesang, und da sagt sie diesen Satz auf Psalm 113, Vers 7, fast wortwörtlich, nicht erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Nicht mit all ihrer Not hat sie erlebt, wie wirklich der lebendige Gott in all seiner Liebe sich ihr heilvoll zugewendet hat. Und das Pardon im Neuen Testament dazu ist Maria. Ist Maria. Ja, Maria. Sie hat es zwar nicht so wörtlich gesagt, aber so sinngemäß. Nicht, da heißt es in Lukas 1, Vers 48, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und dann einige Verse weiter in Vers 52, und die Niedrigen erhoben. Zwei wunderschöne Beispiele. Nicht, und somit zeigt dieser Psalm 113 im Herzen meines Gottes, nicht in seiner Zuwendung zu mir, tja, nichts anderes als diese klare, eindeutige, reine, wunderschöne Liebe, ja, unseres lebendigen Gottes. Und diese Liebe brauchen wir. Brauchen wir in einer hohen Dosis. Und diese Liebe, die kannst du dir nicht selbst geben und die kannst du dir auch in aller Regel nicht von anderen geben lassen, sondern diese Liebe, ja, die gibt dir der lebendige Gott, diese Liebe. Nicht? Und zwar, indem er dich immer wieder woran erinnert, an diesen Satz hier. Ich habe meine Liebe zu dir darin erwiesen, dass ich meinen Sohn gesandt habe in diese Welt, damit du durch ihn in alle Ewigkeit leben sollst. Nicht? Und wenn einer seine Liebe bewiesen hat, dann unser Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für dich, für mich, für deine Schuld, meine Schuld. Ja, ich kenne natürlich nicht euer Leben so im Detail. Ich weiß auch nicht, wie du momentan so dich empfindest. Das kann man ja äußerlich nicht immer ansehen. Nicht, es kann sein, dass momentan es schwierige Rahmenbedingungen in deinem Leben gibt. Es kann sein, dass du mit irgendeiner Sünde ständig zu kämpfen hast. Aber dann musst du dir mit Psalm 113 immer wieder vergegenwärtigen, dass da einer ist, der nicht nur von oben herabschaut, sondern auch jemand ist, der unter dir ist, der Herr Jesus Christus, der dann von unten auf dich sozusagen schaut. Er ist unter dir, liebe Geschwister, noch tiefer als alle Formen von Tiefen, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Nicht? Und der eigentlich nur herunterschauen konnte, liebe Geschwister, weil über ihm und neben ihm nichts mehr war, der kann jetzt nur noch hochschauen, nicht? Weil es unter ihm ja auch nichts mehr gibt. Er ist ja so tief gegangen, tiefer geht es nicht mehr, liebe Geschwister. Und was Tieferes gibt es eben nicht. Jesus in seiner Liebe ist da, wirklich. Das ist der zweite Gedankengang, wenn wir diesen Psalm für uns lesen. Und noch ein letzter Gedankengang, liebe Geschwister. Und zwar, ich möchte nämlich noch auf eine Besonderheit nämlich hinweisen bei diesem Psalm. Und zwar ein Wort kommt unverhältnismäßig oft vor. Und zwar heißt es in Vers 6, der oben thront in der Höhe. In Vers 8 heißt es unter anderem, dass er ihn setze neben die Fürsten. Und in Vers 9 heißt es unter anderem, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt. Um diese drei Verben geht es. Thronen, Sitzen, Bringen. Thronen, Sitzen, Bringen. So unterschiedlich sie im Deutschen auch klingen mögen, aber im Hebräischen, so habe ich mir sagen lassen, immer das gleiche Wort nehmen. Nämlich das Wort setzen. Und dann heißt es, der oben sitzt in der Höhe, dass er ihn setze, da war das Wort bereits da, dass er ihn setze neben die Fürsten und der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren setzt. Jetzt haben wir in der deutschen Sprache etwas ähnlich Klingendes. Wir sagen ja auch manchmal, wir geben jemandem einen Sitz. Das heißt also, wir geben ihm Raum, wir geben ihm Platz, wir geben ihm Ehre, wir geben ihm Bestimmung, wir geben ihm Stellung. Nicht derjenige hat also einen Sitz, eine Stimme, da gehört er hin. So, und jetzt sagt der lebendige Gott zu dir, ich gebe dir einen Sitz, ich gebe dir ein Zuhause, ich gebe dir einen Halt, ich übersehe dich nicht, ich kümmere mich um dich. Ich habe dir in meinem Plan einen Sitz gegeben. Und diesen Sitz kannst du dir natürlich nicht selbst erkämpfen, so wie mancher Abgeordneter da im Parlament da seinen Sitz erkämpft und ihn also nicht mehr loslassen will. So, und jetzt natürlich die interessante Frage, wo setzt Gott dich denn jetzt hin? Nicht? Und wenn wir jetzt nochmal diese drei Verse da nehmen, der oben sitzt in der Höhe, dann heißt das eben nichts anderes, dass ich habe Anteil an der Welt des lebendigen Gottes. Und dann heißt es weiter, dass er ihn setze neben die Fürsten. Das heißt, ich werde zu Ehren gebracht. Und dann das Letzte, was natürlich, das muss man schon sagen, es klingt ein bisschen merkwürdig für uns, ein bisschen ungewöhnlich für uns, nicht der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren setzt. Kommen wir nochmal auf die Hanna zurück. Unfruchtbarkeit war damals viel dramatischer als heute hier in unserer Gesellschaft. Unfruchtbarkeit damals war nicht nur eine soziale Ächtung, sondern es bedeutete vor allen Dingen, dass die Geschichte zu Ende war. Du wurdest ausgeklinkt aus der Geschichte des lebendigen Gottes und das war das Allerschlimmste. Das war das Allerschlimmste. Und so unfruchtbar ist jetzt hier für uns heute jetzt so zu verstehen, dass Gott seine Geschichte mit dir und mit mir weitermacht. Der angefangen hat in euch das Lebendige, das Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Also Gott macht seine Geschichte mit dir, mit mir weiter. Und in diesem Sinne hast du jetzt schon einen festen Sitz im Parlament Gottes. In diesem Sinne. Und somit, das war ja der letzte Gedankengang, somit ist der Psalm 113, wenn wir ihn für uns lesen, ist er auch ein Psalm der Gnade, ein Psalm des Geschenkes. Tja, liebe Geschwister, wenn du das alles in deine Seele hineinträufeln lässt, ja, kannst du nicht anders, als diesen lebendigen Gott zu loben, als wirklich Halleluja zu sagen, egal was der Tag gebracht hat oder was der Tag bringen wird. Dann stehst du vor dem lebendigen Gott und sagst, danke, dass du ein solch großer Gott bist, der immer nur herunterschaut, weil über dir nichts ist. Das habe ich wieder ganz vergessen. Aber danke, dass du mich auch so sehr liebst, dass du auch heruntergekommen bist. Und danke, dass mein Platz in deinem Hause, in deiner Familie ist. Und liebe Geschwister, auch in der kommenden Woche brauchen wir diese Sicht auf Gott, denn wir stehen immer in der Gefahr, dass wir unseren Gott wirklich kleinreden lassen. Nicht, und das liegt einfach an dieser gottlosen Welt. Nicht, und dagegen müssen und dagegen können wir uns wehren hier mit diesem wunderbaren Psalm, indem wir wieder ganz neu begreifen. Ja, so ist unser Gott, wie im Psalm 113 beschrieben. Und das gibt diesem Psalm 113 wirklich seine Schönheit. Und jetzt sind wir, und das ist das allerletzte, was ich euch sage, jetzt sind wir bei Matthias Jorissen, den manche sicherlich von uns kennen, nicht dieser berühmte Dichter aus der niederländischen Tradition. Er war übrigens auch ein Vetter von Gerhard Terstegen. Er hat viele Lieder geschrieben, aber was beeindruckend ist an diesem Mann, an Matthias Jorissen, dass er sage und schreibe alle 150 Psalmen vertont hat. Und der Psalm 113 klingt dann so. Singt Halleluja, singt dem Herrn, Anbeter Gottes, lobt ihn gern. Lasst seines Namens Ruhm verbreiten, es werde Ruhm und Dank und Macht dem Unvergleichlichen gebracht, in Ewigkeit der Ewigkeiten. Denn die Sonne erweckt den Lobgesang vom Aufgang bis zum Niedergang. Ihn, den Herrlichen zu loben, denn seine Kraft und Herrlichkeit ist über alle Völker weit und alle Himmel hoch erhoben. Wo ist ein Reich wie Gottes Reich? Und wer ist unserem Gotte gleich? Wer wohnt wie er in lichter Höhe? Wer übersieht des Himmels Heer? Wer schaut hinab ins tiefste Meer? Wer, der auf Erden alles sehe? Er ist es, der Armen hilft in Not, Bedrängte rettet aus dem Tod. Dass jeder Mann sein Lob vermehre, er macht sie oft in seinem Reich den Fürsten seines Volkes gleich. An Weisheit, Schätzen, Macht und Ehre. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, jetzt wollen wir dir, Herr Jesus Christus, dafür danken, dass das für uns gilt. Ja, dass du über unserem Leben das letzte, entscheidende, bestimmende Wort hast. Dass wir solche Geliebte sein dürfen. Ja, und dass du deine Geschichte mit uns weitermachst. Wie heißt es? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Danke, mein Herr.